Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hello and welcome zu einer neuen Folge Hungry Minds. Wir stecken nach wie vor in unserem Ostdeutschland-Special. Im September finden in Thüringen, Sachsen und Brandenburg Landtagswahlen statt. In all diesen Bundesländern ist die AfD aktuell den Prognosen zufolge stärkste Kraft. Und genau darüber möchte ich in den aktuellen drei Folgen sprechen. In der letzten Folge war Louis Schäfer von den Grünen mein Gast. Und heute spreche ich mit Tina Trompter von der CDU in Sachsen. Sie ist 23 Jahre alt und auch sie kandidiert für den Landtag und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Jugendparlamente auf Kommunalebene zu stärken und andere junge Menschen für die Politik zu begeistern. Ich fand den Austausch mit Tina super interessant. Wir haben nämlich über die Frage gesprochen, ob CDU-Parteichef Friedrich Merz ein Feminist ist, was konservativ heutzutage eigentlich bedeutet und wie man in einer durchschnittlich sehr alten Partei, wie eben der CDU, selbst jung bleibt. Hört sich spannend an, oder? Wir starten direkt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Tina Trompter. Hallo, liebe Tina. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir haben jetzt noch ein paar Wochen bis zur Landtagswahl. Was hast du heute schon so gemacht? Wie sah dein Tag bisher aus?
Ich habe tatsächlich schon Videos geschnitten und Sharepics vorbereitet für die nächsten Wochen.
Ich möchte ganz generell ja mit dir über die Landtagswahl heute sprechen, aber ich möchte auch über dich als Person sprechen und wie es auch für dich war, in Brandenburg aufzuwachsen und was dich da jetzt letztendlich auch gehalten hat. Wie würdest du Sachsen beschreiben für die Leute, die da noch nicht waren und vielleicht eben auch deinen Wahlkreis?
Sachsen ist ein sehr facettenreicher Freistaat, der landschaftsmäßig sehr viel zu bieten hat, der Menschen hat, die total ein ganz großes Herz haben können, aber die natürlich auch die Wörter auf der Zunge tragen und sich nicht gerne etwas nehmen lassen, sondern auch direkt manchmal rausplauzen mit ihren Gefühlen oder Meinungen. Und mein Wahlkreis lässt sich mit einem Wort ganz gut beschreiben, nämlich Zukunftsregion. Wir sind Wirtschaftsmotor. Bei uns ziehen junge Familien in die Region und sind einfach eine Zukunftsregion für Mitteldeutschland.
Was macht eine Zukunftsregion in deinen Augen aus? Also es gibt ja eigentlich Bevölkerungsprognosen gerade für Sachsen und die sagen, dass Sachsen insgesamt eher schrumpfen wird von der Bevölkerungszahl, dass es eher alt werden wird. Also generell der demografische Wandel, damit hat natürlich jede Region zu kämpfen, aber viele Regionen in Sachsen eben umso mehr. Oder dann gibt es dennoch einige Regionen, wie du eben sagst, die eher wachsen, die eine Zukunftsregion sind und die sich eher verjüngern. Was braucht eine Region in deinen Augen, um eine Zukunftsregion zu sein?
Ja, vor allem eine wirtschaftliche Perspektive, also eine Region, wo sich was tut, wo wir wirtschaftlichen Aufschwung verzeichnen, wo wir Unternehmen haben, die sich neu ansiedeln und die natürlich irgendwie auch landschaftlich auch noch was zu bieten haben. Und genau, das ist so ein bisschen in meiner Region der Fall.
Wenn wir auf das Wirtschaftliche blicken, dann habt ihr ja in eurer Region auf jeden Fall den Flughafen. Was macht eure Region sonst noch aus? Also auf wirtschaftlicher Ebene, auch gerade wenn wir über Arbeitsplätze sprechen.
Ja, wir haben neben dem Flughafen und DHL auch ein Großforschungszentrum, was jetzt gebaut wird. Das ist eines von zwei Großforschungszentren in Deutschland, die ja gebaut werden, wo auch der Bund über 1 Milliarde Euro hinein investiert, also eine wahnsinnige Summe. Und wo wir auch perspektivisch sagen, es geht um das Center of Chemistry, also das wird einzigartig in seiner Form sein, auch das, was dort geforscht wird. Und wir haben einen tollen Professor Seeberger, der das von der wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Seite her auch mitmacht und organisiert. Und das wird, glaube ich, nochmal einen immensen Aufschwung geben, weil wir auch gar nicht absehen können, wenn das dann da ist, dieses Großforschungszentrum, was das dann auch für Folgen hat, ob sich dann vielleicht auch andere Unternehmen ansiedeln. Es kommen viele Forscher in unsere Region und das macht es dann irgendwie auch aus.
Wir steigen da gleich nochmal so ein bisschen tiefer drin ein, was es bedeutet, eine Region für die Zukunft aufzustellen und da auch speziell junge Menschen mitzunehmen, denn dein Ziel ist es ja eben auch, die junge Generation mit an den Entscheidertisch zu holen. Erstmal aber nochmal zu dir. Was hat dich zur CDU geholt?
Es war tatsächlich ein längerer Prozess. Ich bin erst sehr unpolitisch, ehrenamtlich aktiv. Ich war selber in einem Jugendparlament, habe mich in Zeiten, wo ich noch Schülerin war, da engagiert im Stadtschülerrat, Landesschülerrat. Und dann merkt man tatsächlich, wenn man sich mit den Themen beschäftigt, okay, man kann vielleicht auch ein bisschen mehr erreichen, wenn man auch ein bisschen parteipolitisch aktiv ist. Und dann war so ein bisschen die Überlegung, okay, wo habe ich die größte Überschneidung? Weil es ist halt immer so, man hat keine Partei, glaube ich, die gibt es nicht, wo man sagt, so 100% finde ich diese Themen alle super. Und dann habe ich geguckt, okay, ich bin schon ein Mensch, der auch so traditionsbewusst ist und wo ich glaube, dass wir Tradition und Moderne gut unter einen Hut bekommen und dass es auch wichtig ist, dass wir das schaffen. Und da habe ich die CDU als die Partei gesehen, wo ich dachte, okay, da habe ich einfach die meisten Schnittmengen mit.
Was sind die Schnittmengen?
Naja, was ich gerade schon so ein bisschen gesagt habe, konservativ, das Wort ist ja schon so ein bisschen negativ belastet. Ich sage immer, man muss halt das Rad nicht neu erfinden. Es ist gut, wenn man es weiterentwickelt und das irgendwie auch auf einem gewissen Fundament stellt. Da sind halt schon Themen dabei gewesen, dann, wo ich gesagt habe, ja, gerade das Thema Tradition, also nicht nur Tradition, aber das Thema Familie, das Thema Wirtschaft, das sind einfach Punkte, wo ich auch sage, da gehe ich mit und da habe ich große Schnittmengen. Und so ist es dann dazu gekommen.
Das finde ich total interessant. Lass uns mal über das Wort konservativ sprechen. Es wird ja häufig gesagt, die Jugend möchte sich von ihren Eltern und auch den Vorgängerationen eher abgrenzen, vielleicht auch so ein bisschen auflehnen. Wie würdest du konservativ überhaupt definieren? Und kann das eine auch Hand in Hand gehen? Also kann man sich abgrenzen, vielleicht auch auflehnen und das eigene Ding machen und trotzdem an traditionellen Werten festhalten?
Ja, ich denke, das geht. Also ich bin auch jemand, auch im privaten Bereich, die ihre Meinungen hat. Und ich glaube auch Themen, die wir als junge Frauen vertreten, das Thema Gleichberechtigung, nicht nur privat, sondern auch das Thema finanziell im Beruf, das Thema Familiendynamik und Planung. Also es sind, glaube ich, schon viele Themen, wo ich sage, da bin ich eigentlich relativ, typisch junge Frau, glaube ich, was auch richtig ist, wo ich auch sage, ich lasse mir die Butter nicht vom Brot schmieren, ich kann das auch, es muss kein Mann machen und ich möchte da auch fair und auf Augenhöhe behandelt werden. Zum anderen, glaube ich, kann das aber auch auf einem gewissen Fundament sich begeben, wo man sagt, man stellt jetzt nicht die gesellschaftliche Ordnung, ich sage jetzt mal überspitzt, in Frage, sondern man nimmt die Moderne, die wir haben und das, was auch, glaube ich, richtig ist, dass wir da auch einige Sachen einfordern, das kombiniert man. Und ich glaube, es funktioniert gut. Ich würde sagen, bei mir funktioniert es auch gut. Bei mir ist bekannt, auch im familiären und Freundeskreis, dass ich da auch, sollte es mal in die Richtung irgendwie solcher Sprüche, die man ja manchmal auch hört, irgendwie geben, dass ich das nicht ganz so akzeptiere. Und da bin ich dann noch etwas streitlustig. Also gerade was das Thema Gleichberechtigung angeht und Mann und Frau und Emanzipation, da würde ich sagen, bin ich sehr modern aufgestellt. Und das ist mir auch ziemlich wichtig, dass wir da uns auch als Frauen supporten und dass wir uns auch gerade auf Arbeit oder was Karriere angeht, dass wir uns da auch nicht nach hinten stellen, sondern dass wir da auch uns gegenseitig supporten und da auch gemeinsam nach vorne gehen und auch manchmal einfach die Ansprüche erheben, die Männer vor allem in der Politik mit einer ziemlichen Selbstverständlichkeit immer haben und wo wir als Frauen viel zu lange überlegen und manchmal vielleicht auch ein bisschen schüchtern sind, ob wir das jetzt machen, und Männer machen es einfach.
Das finde ich voll spannend. Würdest du die CDU als feministisch bezeichnen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja, das Wort feministisch ist auch so ein Wort, was ich ungern in den Mund nehme, weil das auch manchmal zum Teil irgendwie dann für mich so über die Linie geht, die ich dann für sinnvoll halte. Aber ich glaube, einige Teile sind es in unserer Partei schon. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wir haben coole Frauen auch auf Bundesebene und auch auf Landesebene. Und da müssen wir manchmal auch ein bisschen kämpfen.
Und zum Beispiel Merz als Parteivorsitzender, ist er, würdest du ihn als Feministen bezeichnen? Ich finde es auch schön, wenn sich Männer als Feministen bezeichnen, also selber.
Oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Also mit Friedrich Merz habe ich mich zu wenig auseinandergesetzt. Ich weiß da so einige Prognosen, und das ist da immer so ein bisschen heiß bei Frauen, kommt ja nicht so gut an. Ja, ich weiß nicht. Also wir werden mal sehen, wo sich das Ganze jetzt mal hinbewegt. Ich bin da selber sehr gespannt.
Welche Rolle hat denn Angela Merkel gespielt? Weil ich glaube, wir sind beide unter Angela Merkel groß geworden, muss man ja einfach sagen. Also ich bin 27, du bist 23, und für uns und für viele andere unserer Generation gab es voll lange einfach nur Angela Merkel. Wie hat sie dich geprägt?
Ich würde schon sagen, dass sie mich geprägt hat, weil sie natürlich irgendwie eine Powerfrau war. Und das auf einer ganz anderen Art und Weise, wie man sich das, glaube ich, sonst vorgestellt hätte. Sondern also ruhig, unaufgeregt, ihr Ding durchziehend. Und ich glaube, da kann man sehr viel lernen. Langen Atem haben, das hat sie ja auch ausgemacht. Und bei den großen Männern auf der Welt einfach die Ruhe zu bewahren und zu wissen, bei mir kommt jetzt, also ich habe noch die Chance, und ich werde nicht, wie das vielleicht Männer machen, dann irgendwie sich gegenseitig, weiß ich nicht, dann irgendwelche Situationen herbeirufen, wo man dann sagt, ich zeig's jetzt mal dem anderen, sondern sie hat es auf eine sehr ruhige und sachliche Art gemacht. Und ich glaube, wenn wir das als Frauen generell so machen, da kann man sich schon viel abschauen, gerade in der Politik, ja.
Wirst du ihr Buch lesen, das im Herbst rauskommt? Ich glaube, es kommt ja im Herbst raus, ne?
Ja, ich bin schon sehr gespannt darauf. Ich freue mich da schon sehr.
Ich werde es mir auch auf jeden Fall reinziehen.
Ja.
Wenn wir über die CDU sprechen, der wird ja auch immer wieder vorgeworfen, am rechten Rand Stimmen fischen zu wollen und sich auch nicht genug von der AfD abzugrenzen, die ja ein, sagen wir mal so, überspitzt, sehr, sehr, sehr traditionelles Frauenbild fordern. Wie nimmst du das wahr?
Also ich kannst es auf die Sächsische Union beziehen mit Michael Kretschmer, und da muss ich sagen, sind die Positionen sehr eindeutig. Wir gelten da ja auch als ein Landesverband, der durchaus etwas konservativer wieder ist als andere. Aber generell muss ich sagen, grenzen wir uns da klar ab, und die Leute, die da in diesen Parteien oder in dieser Partei da auch aktiv sind, komme ich gar nicht damit klar, habe ich da auch so meine ein oder andere Problemchen damit. Aber ich würde schon sagen, dass wir uns da auch abgrenzen. Und gerade was das Frauenbild angeht, ist das mit meinem Weltbild nicht vereinbar.
Was sind das für Problemchen? Also ich meine, du kennst die Leute, ja. Es ist ja auf Kommunalebene und auf Landtagsebene weniger abstrakt. Was habt ihr da für Begegnungen, auch gerade du als junge Frau in der Politik?
Naja, das Thema halt ernst genommen werden, ne? Also da fängt es halt schon an, und da steigt auch manchmal mein Puls. Ich möchte halt genauso ernst genommen werden wie andere, und weder meines Alters noch meines Geschlechtes geschuldet möchte ich nicht, dass da etwas mehr in Frage gestellt wird als bei anderen. Und ich habe manchmal das Gefühl, es ist wirklich mein Geschlecht. Wenn ich männlich wäre, dann wäre das für viele sehr, sehr toll und cool. Und dann würde man gar nicht auf die Idee kommen, zu hinterfragen, ob man zu jung ist in dem Alter dafür. Sondern dann ist man mutig und stark und viele Attribute, die man da findet. Und als Frau ist man meistens gleich karrieregeil, oder man hat sich bestenfalls auch noch hochgeschlafen. Und damit habe ich tatsächlich so.
Wird dir das vorgeworfen, das hochgeschlafen?
Naja, ich sag jetzt mal, da gab es schon einige Stimmen, ja.
Was sind das für Situationen? Also ich wurde zum Beispiel, mir wurde mal nach einem Bühnenauftritt gesagt, Ihnen ist schon klar, dass Sie hier nur auf der Bühne sitzen, weil 70% im Raum Sie nicht von der Bettkante schmeißen würden. Ich finde es ziemlich krass tatsächlich, was man als junge Frau, die in irgendeiner Form sichtbar wird, auf Bühnen steht, eine Meinung vertritt, was einem wirklich ins Gesicht gesagt wird. Das sind und auch im, ich sag mal wirklich im analogen Raum, also nicht irgendwie anonym im Internet, sondern face to face.
Ja.
Da, wow, wow. Was hast du da für Erfahrungen?
Oh Gott, die Erfahrungen, die sind sehr, da könnte ich wahrscheinlich jetzt auch einige Minuten erzählen. Also, was mir auffällt, manchmal ist es bewusst und mit voller Dreistigkeit. Manchmal sind es aber auch Momente, wo ich das Gefühl habe, dass gerade die Männer, die mir das sagen, denen gar nicht so bewusst ist, was sie da gerade sagen, sondern es mit einer gewissen Selbstverständlichkeit machen, wo ich dann auch so überlege, okay, wie reagiert man jetzt? Am liebsten würde ich ihnen deutlich meine Meinung sagen, aber das geht dann wahrscheinlich auch in die gewisse Emotionalität, wo wir zu Angela Merkel kommen, mach es sachlich. Und dann überlegt man, okay, was macht man? Und man stellt dann irgendwie fest, manchmal ist es wirklich sehr faszinierend, dass denen das gar nicht so auffällt, was sie da gerade nicht nur verbal, sondern vielleicht auch mit Mimik und Gestik da kommuniziert haben. Und da muss man auch manchmal dann auch einfach sagen, hey, pass mal auf, also so geht's jetzt halt nicht. Was ist das jetzt? Aber das finde ich ganz faszinierend. Es ist jetzt nicht häufig so, aber tatsächlich, so gerade so vor meiner Nominierung, ich hatte ja auch einen Gegenkandidaten und es war ja schon etwas konträr, waren da manchmal Sachen dabei, wo du dir denkst, okay, krass, brauche ich jetzt aber ehrlicherweise auch nicht und habe ich auch nicht nötig. Und ja, erlebt man, glaube ich, jeder, der hier gerade zuhört, wird wahrscheinlich eine Situation im Kopf haben, wo man sagt, okay, egal, ob privat oder beruflich, wahrscheinlich hat das jeder schon mal erlebt und ich glaube, es ist wichtig, dann auf einer ruhigen Art und Weise, dass vielleicht auch, wenn es gar nicht so bewusst gemacht wurde, sondern es tatsächlich so ein, ich hau das jetzt einfach mal raus, Ding ist, dass man das dann auch mal erklärt und sagt, pass mal auf, also nicht im Jahr 2024.
Ja, total. Ich glaube auch, es gibt da zwei unterschiedliche Typen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die einen machen das unbewusst, unbeabsichtigt und sind vielleicht noch nicht so richtig im Hier und Jetzt angekommen. Und andere machen es aber mit voller Absicht, um zu manipulieren, um zu verunsichern und um dich irgendwie ins Wanken zu bringen. Was ist denn deine Strategie bei Leuten, die dich ganz bewusst und mit voller Absicht als junge Frau ins Wanken bringen wollen? Und ja, welche Rolle spielen dabei auch andere Mitglieder deiner Partei?
Also so eine, es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, was ist passiert. Ich versuche tatsächlich erstmal das Ganze zu verarbeiten und zu reflektieren und nicht direkt in die Emotionalität und in die Impulsivität zu gehen und überlege dann tatsächlich mit meinem Team oder auch anderen Personen, die gewisse Personen auch vielleicht kennen, das Gespräch zu suchen und auch zu schauen, wie man damit umgeht. Auf mich sitzen lassen tue ich das nicht, weil ich glaube, dass wenn man etwas macht, was nicht in Ordnung ist und was man auch nicht im 21. Jahrhundert von sich geben sollte, dann sollte man das Thema schon deutlich ansprechen. Und helfen tun mir dann wirklich mein Team und halt auch die entsprechenden Menschen, die vielleicht auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder auch eine gewisse Position dann auch haben, tatsächlich auf einer anderen Art und Weise das auch mal anzusprechen und deutlich zu machen, okay, pass mal hier auf, das geht gar nicht, reiß dich zusammen. Und bestenfalls lerne daraus, komme im Jahr 2024 an, dass man sowas nicht mehr macht. Und persönlich ist es mir auch wichtig, dass ich dann auch da auch im Nachgang nochmal mit den Personen rede und auch deutlich mache, was ich davon halte.
Ja, ich glaube auch, also meine Strategie ist manchmal so ein bisschen
das andere regeln zu lassen, auch gerade andere Männer regeln zu lassen, in dem Sinne, dass ich glaube, die andere Seite versteht es mehr, wenn ein anderer Mann ihnen deutlich macht, dass das nicht mehr zeitgemäß, sondern eher peinlich ist. Weil sie sich dann so richtig schämen, wenn sie von anderen Männern auf eine sehr sachliche Weise zurechtgewiesen werden und ihnen den Spiegel vorgehalten wird. Und es wird manchmal gesagt, ja, Frauen müssen für sich selber einstehen, das müssen sie alles selber regeln. Nee, also nicht immer. Ich finde, es ist total legitim, wenn zum Beispiel auf einer wirtschaftlichen oder politischen Veranstaltung andere Männer das mitbekommen und ganz gezielt auf diesen Mann zugehen und sagen, ist es dein Ernst, dass du das gerade gesagt hast? Das ist total wichtig. Wie ist das denn in der CDU? Also die CDU ist ja generell auf Bundesebene, aber auch auf vielen Kommunalebenen, egal in welche Region, man schaut ja eher älter und auch nach wie vor eher männlich geprägt. Das ist bei euch in der Region, glaube ich, ähnlich, oder?
Es gibt gerade so einen Wandel, muss ich sagen. War jetzt auch so, aber dass ich kandidiere, hat tatsächlich auch dahingehend auch einiges bewirkt, dass auch andere junge Frauen oder generell Frauen sich auch getraut haben, vielleicht auch mal für Ämter zu kandidieren und da auch die Unterstützung seit längerem mal wieder da ist. Also das muss man schon sagen. Da war ich auch selber überrascht, was meine Kandidatur alleine innerparteilich auch bewirkt hat, dass auch andere gesagt haben, okay, wow. Wir wissen alle, dass das nicht einfach ist, egal ob man jetzt erstmal eine Frau ist oder nicht, aber so eine Nominierung ist nie einfach. Und wow, dass du dir das traust. Du weißt, was das bedeutet und du weißt, was da auch alles auf dich zukommen kann. Und wo dann auch andere gesagt haben, okay, eigentlich hätte ich mir das gar nicht jetzt so getraut, aber ich mach's. Einfach, weil ich finde, dass Tina so mutig ist. Und wenn sie in ihren Ich mag das nicht, mit meinem Alter dazu kommen, aber es ist einfach so, mit ihren jungen Jahren sich das traut und sagt, okay, ich mache das jetzt und why not? Also wir brauchen Parlament und dieses Parlament soll alle Generationen abgreifen und warum nicht eine junge Frau von der CDU, so why not im Jahr 2024? Und das fand ich tatsächlich auch sehr ermutigend zu sehen, dass es auch andere Frauen gibt, die man einfach damit auch indirekt supportet, weil sie sehen, okay, Tina macht's irgendwie, Tina probiert's auch und Tina legt los und ich will eigentlich auch so, warum mache ich das nicht? Welche Faktoren sind es? Und das war tatsächlich auch sehr schön zu sehen.
Finde ich total wichtig. Ich glaube generell der Punkt Vorbilder ist total essentiell in der Wirtschaft und in der Politik. Wie schwierig ist es denn dann dennoch für dich, bei dir zu bleiben in einer trotzdem noch eher älteren Partei, die auch natürlich ihre Stammwählerschaft eher in den älteren Generationen hat, nicht nur, aber durchschnittlich betrachtet. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, dann auch bei sich selber zu bleiben und vielleicht auch in dem Sinne bei den eigenen Worten zu bleiben, bei den eigenen Formulierungen, also bei der eigenen Sprache auch zu bleiben.
Also das fällt mir tatsächlich relativ einfach, weil ich mir Themen, die mir wichtig sind, rauspicke und ich dann schon mit meinen eigenen Worten beschreibe, warum das so, also warum es mir wichtig ist und warum ich mich dafür einsetze. Tatsächlich muss man auch sagen, gibt es viele ältere Wählerinnen und Wähler, die zu mir kommen und sagen, ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass sie das machen. Wir brauchen junge Menschen, die sich politisch engagieren. Wir brauchen eine neue Generation an Politikerinnen und Politikern. Und wir finden das klasse, dass sie das als für die CDU machen. Da war ich selber ein bisschen überrascht, aber es gibt viele Stimmen tatsächlich, die das sagen und sagen, ja, warum nicht? Also wir sind hier eine Region, die wachsen wird, die Zukunftsregion ist, wo das auch eigentlich total passend ist, mal eine junge Frau zu nehmen, die natürlich einen Abschluss hat und Berufserfahrung, aber auch in der Politik irgendwie schon aktiv war und für unsere Region was reißen kann. Also das glaube ich schon. Ansonsten, ich versuche, was mir, glaube ich, auch ganz gut gelingt, immer bei mir zu bleiben. Das ist natürlich auch immer so eine Frage, wie viel gibst du von dir preis? weil du schon im, sag ich jetzt mal, unter Beobachtung positiv stehst, einfach als Kandidat, was ja auch irgendwie gut ist, wenn das passiert. Wir hatten letzte Woche, hatte ich eine Veranstaltung mit Michael Kretschmann, 350 Menschen da, also schon eine ganze Menge. Und ich versuche immer, ich zu bleiben. Und manchmal verhaspelt man sich oder manchmal ist die Situation oder die. Und dann finde ich, es ist irgendwie auch ganz entscheidend, einfach bei sich zu bleiben, weil die Menschen schon ein sehr starkes Gefühl dafür haben, ob man gerade versucht, etwas darzustellen oder ob man einfach die Person ist. Und ich glaube, das macht es auch ganz entscheidend, was wir wieder mehr brauchen in der Politik, irgendwie Leute mit Ecken und Kanten, die vielleicht auch manchmal was sagen, was jetzt nicht perfekt ausgedrückt und formuliert ist, aber die es irgendwie einfach auf den Kern bringen und sagen, ey, ich stehe dafür.
Weshalb ich die Frage stelle und gerade auch über Formulierungen und Wortwahl spreche, ist, weil mir auf Instagram aufgefallen ist, dass du siehst in deinen Reels, in deinen Captions, und das kenne ich von Instagram tatsächlich gar nicht. Und es hat mich irgendwie, also da dachte ich so, wow, das überrascht mich, gerade wenn du sagst, du willst eigentlich ja die junge Generation in deiner Region erreichen. Da hat mich das Sie total überrascht und ich habe mich gefragt, woher kommt das?
Ja, das kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich so ein bisschen weiß, wer sich das auch anguckt, und generell glaube ich, dass jetzt gar nicht so schlecht ankommt, dass man sie sieht. Ich versuche trotzdem, mich schreiben echt viele Leute auch per Insta dann nochmal an, privat oder so, dann sind wir meistens direkt beim Du und dann ist das auch alles ein bisschen lockerer. Also gerade was Sharepics-Themen angeht und so, versuche ich irgendwie schon, das Ganze auf sie zu drehen. Wir haben jetzt noch ein paar Videos, die so kommen werden, und da wird es dann auch so ein bisschen mehr auf die junge Wählerschaft und auch die junge Generation gehen.
Aber warum sie?
Naja, wahrscheinlich, weil wir das auch so ein bisschen auf Facebook und auf anderswo spiegeln und das so Texte sind, die wir auf verschiedenen Plattformen tragen, und deswegen sie. Aber es ist ein guter Hinweis. So, es ist interessant, dass dir das so auffällt. Also,
das ist mir tatsächlich als allererstes aufgefallen, weil, also auch gerade wenn du jetzt von Facebook sprichst, dann frage ich mich, kann man mit denselben Texten, mit denselben Bildern, mit demselben Storytelling auf Social Media die junge Generation auf Instagram für sich gewinnen und mit denselben Inhalten eben auch die ältere Generation auf Facebook? Funktioniert das oder müsste man es anpassen?
Na gut, ich sag mal, Insta bespiele ich gerade in den Stories anders. Wenn ich da Fragen stelle, dann nutze ich da schon so, ey, habt ihr irgendwie meine Großfläche gesehen oder so? Dann ist das schon beim Du. Ja, man muss es anders bespielen. Also man kann, glaube ich, auch viel mehr das differenzieren, aber wir sind halt immer an dem Punkt, wie viel Zeit hast du? Und das muss ich auch ganz oft sagen, ich gehe arbeiten, ich mache das ehrenamtlich und der Tag hat nur 24 Stunden und manchmal denke ich, okay, das oder dies würde ich schon gerne machen, aber das sind halt auch so Sachen, wo gar nicht so draußen zu sehen ist, wie viel Zeit das gerade kostet, sondern wo es dann auch irgendwie darum geht, das einfach zu bespielen erstmal. Und ich glaube schon, dass, wenn ich das am 1. September schaffen sollte, dass man da natürlich eine größere Differenzierung einfach vornimmt. Aber ich bin auch ehrlich, meine Plattform, wo ich mich hauptsächlich befinde, ist Instagram. Facebook ist tatsächlich so ein Medium, wo ich ab und zu reingucke und wo ich das auch bespiele. Aber wo man sagen muss, unsere Altersgruppe ist da ja auch nicht mehr so gänzlich vertreten. Und ich merke das persönlich auch. Insta ist dann eher so die Plattform, wo ich mich aufhalte.
Total, total. Und ich kann das auch total nachvollziehen. Du hast ja jetzt gerade noch deine Masterarbeit fertig geschrieben in den letzten Monaten.
Ja.
Oder beziehungsweise ist sie mittlerweile abgegeben? Ich weiß es gar nicht.
Noch nicht, aber bald. Vor der Landtagswahl.
Genau.
Man setzt sich ja sonst keine Ziele.
Genau, man hat ja nicht genug zu tun in dieser Phase. Plus, du arbeitest noch. Also du hast wahnsinnig viel zu tun und machst das Ganze eben ehrenamtlich. Lass uns trotzdem noch mal mehr über die junge Generation sprechen. Jetzt bist du ja in einer Situation oder in deiner Position, ist dein Tag begrenzt und du bekommst auch nur begrenzte Unterstützung, gerade auch was diese Themen angeht. Wie nimmst du das denn generell in der Politik wahr, wenn wir uns auch zum Beispiel die Bundesebene anschauen oder Positionen in der Politik, die durchaus mehr Kapazitäten haben, die vielleicht auch personelle Kapazitäten haben, um die junge Zielgruppe auf Social Media zu erreichen. Gibt man sich da genug Mühe oder investiert man da ausreichend Zeit oder will man die einfach so mit abwaschen, sage ich mal?
Nee, also mit abwaschen auf keinen Fall. Uns hängt das ja immer noch so ein bisschen nach, aber wenn man sich ja auch anguckt, wie das Wählerverhältnis oder, sage ich jetzt mal, das Wahlverhalten der jungen Generation ist, dann muss man ja schon sagen, dass dieses Gefühl, was man manchmal so hat, irgendwie, dass alle jungen Menschen grün wählen, tatsächlich gar nicht so ist, wenn man dann anschaut, wie viele die blaue Partei wählen. Von daher haben wir da schon, auch als Partei generell, legen wir mehr den Fokus drauf und auf gar keinen Fall würde ich sagen, dass das so mit einem Abwaschen ist, so wir haben es getan. Aber wie du schon gesagt hast, man muss halt so viele unterschiedliche Zielgruppen bespielen und als Partei hat man, glaube ich, schon mehr Ressourcen, aber dennoch sind natürlich die Aufgaben auch mehr, die ich zum Beispiel jetzt als Einzelkandidatin habe oder als Direktkandidatin und ich glaube, es ist immer Luft nach oben. Aber ich würde sagen, wir bewegen uns als Partei in eine gute Richtung, wo wir uns auch hinbewegen sollten einfach.
Du hast gerade schon die blaue Partei, die AfD, angesprochen. Wie erklärst du dir das, dass sie gerade auch unter anderem ja in Sachsen bei der jungen Generation extrem punkten konnten?
Das ist so eine Frage, die mir relativ oft gestellt wird und wo ich noch keine tatsächlich hundertprozentige Antwort habe. Also ich versuche schon immer mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und ich glaube, dass gerade so unsere Generation wahnsinnig viele Möglichkeiten haben. Aber ich glaube auch tatsächlich durch diese vielen Möglichkeiten, durch diesen Wandel beziehungsweise auch diese schnellen Bewegungen, was gerade auch weltweit passiert, dass das natürlich auch zu gewissen Ängsten einfach führt, auch gerade bei uns in der jungen Generation. Was ist mit dem Thema Klimaschutz? Was ist mit dem Thema Krieg auf der Erde? Ja, das sind ja viele Themen. Wie geht's bei mir weiter? Lohnt sich irgendwie arbeiten auch noch? Also ich glaube, es gibt auch manchmal Themen, die gar nicht so unterschiedlich sind, von den Zielgruppen oder von den Altersgruppen auch her. Und ich glaube auch, dass das vielleicht auch etwas Ängste und Sorgen sind, die vielleicht andere sind wie bei älteren oder bei älteren und erfahreneren Menschen, sondern dass die auch ihre Sorgen haben und dass die vielleicht auch gar nicht so ja, gehört, würde ich sagen, werden sie schon zum Teil, aber vielleicht noch nicht so gelöst werden und da vielleicht auch manchmal ein bisschen die Perspektive fehlt, obwohl man ja eigentlich sagen muss, wir haben als unsere Generation, wir haben ja eine tolle Perspektive eigentlich. Man kann alles studieren, man kann hat wahnsinnig viele Ausbildungsberufe, man kann eigentlich viel machen, man ist frei in dem, was möglich ist und man hat viele Möglichkeiten, aber vielleicht ist es auch genau das, was auch manchmal zur Verunsicherung führt und das ist so ein Kontext, wo ich glaube, man muss viel mit den jungen Menschen reden. Ich glaube nicht, dass sie alle tatsächlich sich immer auf die Straße kleben, sage ich immer so ein bisschen provokant, sondern dass wir sie zum Teil auch vergessen haben. Und dass es nicht nur das Thema Klimaschutz ist, was sie bewegt. Das stelle ich fest, wenn ich mit jungen Menschen in meinem Wahlkreis rede. Es ist nicht nur das Thema Klima. Es sind eher Dinge, wie werde ich in 30 Jahren leben? Habe ich eine Rente, wenn ich irgendwann mal in dem Alter bin? Lohnt sich arbeiten? Was ist, wenn ich Kinder bekomme? Kriege ich das alles unter einem Hut? Wie wird mir da geholfen? Also es sind auch solche Themen. Und ich glaube, auch da muss man viel zielgerichteter auch gucken, wie es den jungen Menschen geht. Und ich sage jetzt mal Corona, diese Corona-Pandemie, die wir da auch mehrere Jahre hatten, das war natürlich schon ein deutlicher Einschnitt, gerade für junge Menschen. Und das habe ich live gesehen, bei mir in der Uni-Zeit auch. Ich war 2 Jahre lang nicht an der Uni, außer um meinen Ausweis zu validieren. Ich hatte alles online, da geht natürlich auch viel verloren.
Trauerst du dieser Zeit persönlich nach oder ist auch eine Wut in dir, gerade weil das Bildungssystem in dieser Zeit vergessen wurde?
Na, eine Wut nicht, aber Michael Kretschmer hat ja auch gesagt, wir werden in Sachsen das ganze Thema nochmal ein bisschen nicht aufrollen, aber wir werden uns das anschauen, wie Dinge gelaufen sind, damit wir in der Hoffnung, dass sowas nicht nochmal vorkommt, aber dass das beim nächsten Mal auch anders läuft, dass man auch andere Entscheidungen trifft. Er hat auch selber gesagt, gerade das Thema Schulschließungen ist etwas, wo wir schon darüber reden müssen, nochmal, ob das so sinnvoll war oder wie man das vielleicht auch in der Zukunft sollte, es nochmal sowas Ähnliches geben, wie man damit umgeht. Wütend bin ich nicht, aber ich glaube schon, dass es vielen jungen Menschen so gegangen ist, dass sie gesagt haben, das war so eine Lebenszeit, die mir vielleicht genommen wurde und die ich nicht zurückbekomme. Den würde ich auch zustimmen. Aber ich glaube, dass viele Entscheidungen, die in der Zeit getroffen wurden, tatsächlich richtig waren, in dem Umfang, wie diese Pandemie lief. Aber dass natürlich einige Dinge, wie zum Beispiel die Schulschließung, dass wir darüber nochmal reden müssen. Gerade für die jungen Menschen und, glaube ich, aber auch für die ältere Generation und auch generell, das Miteinander, der Austausch mit anderen Menschen, die Interaktion, das Zusammenleben, das macht uns doch auch als Gesellschaft aus. Und ich glaube, da haben wir viel drüber. Da musste jeder sehr viel von sich geben und auch aushalten.
Total. Ich halte es tatsächlich auch für essentiell, dass das Thema nochmal aufgerollt wird, nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern tatsächlich auch auf Bundesebene, um vielleicht auch das Verständnis für die jüngere Generation nochmal ein bisschen zu schärfen in unserer Gesellschaft. Weil es wird jetzt eben gesagt, die Pandemie ist vorbei, so, jetzt machen wir weiter im Programm, aber die Nachwirkungen spüren viele junge Menschen eben nach wie vor. Und das eben nicht nur im Bildungssystem, sondern auch was psychische Erkrankungen angeht, Essstörungen, die ja auch nur ein Zeichen von Kontrollverlust sind, unter anderem. Und ich glaube, das sind wir der jungen Generation tatsächlich auch nochmal schuldig, darüber zu sprechen. Da bin ich total bei dir. Wenn wir über diese Ängste reden, dann haben wir ja eigentlich unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Eine Möglichkeit ist Selbstwirksamkeit. Und du möchtest die Selbstwirksamkeit von jungen Menschen in deiner Region stärken und im Jugendparlamente auf Kommunalebene verankern. Was sind Jugendparlamente? Du hast vorhin schon gesagt, du hast da auch selber schon Erfahrungen gesammelt. Kannst du das nochmal erklären?
Ja, Jugendparlamente sind im Kern, es sind unterschiedliche Variationen, aber im Kern ist es eine Gruppe von jungen Menschen, die tatsächlich auch gewählt werden von allen jungen Menschen in einem gewissen Alter und die mit den meisten Stimmen, also eigentlich auch wie eine normale Wahl, die dürfen dann in diesem Jugendparlament die Stimme von den jungen Menschen in der Gemeinde sein. Und zum Teil auch, oder in vielen Gemeinden, wo das jetzt schon praktiziert wird, Anträge einreichen. Sie haben Rederecht im Stadtrat oder im Gemeinderat. Und sich einmal für die Belange der jungen Menschen einsetzen.
Und wie wirkungsvoll kann so etwas sein, beziehungsweise wie reagieren auch junge Menschen darauf, dass sie perspektivisch bei euch in so einem Jugendparlament sitzen könnten? Weil ich höre von vielen kommunalen Veranstaltungen, gerade wenn es um Dialogrunden geht mit jungen Menschen, da kommt niemand hin. Also dass die Jugendlichen ganz häufig da überhaupt gar nicht auftauchen und damit eigentlich signalisieren, dass sie gar kein Interesse daran haben, mit am Tisch zu sitzen.
Na, Interesse würde ich gar nicht so sagen. Manchmal fehlt auch das Wissen darüber und das Wissen darüber, was man alles so bewirken kann, wenn man aktiv ist. Von daher, glaube ich, ist es so ein Punkt, der auch seine Zeit braucht. Wir haben ja viele Kommunen, die seit einigen Jahren jetzt damit angefangen haben, aber sage ich jetzt mal, das ist seit 3, 4, 5 Jahren und ich glaube, das muss auch wachsen. Und was wichtig, glaube ich, ist, es ist ja ein kommunales Thema, die Gemeinden oder die Städte entscheiden, ob sie in so ein Jugendparlament oder ein Jugendbeirat, es gibt unterschiedliche, sage ich jetzt mal, Titel, wie man diese Gruppe bezeichnet, aber meistens heißt es irgendwie Jugendparlament oder Jugendbeirat und da muss man irgendwie auch nochmal genau gucken, wie man das Ganze supportet und es ist halt eine Aufgabe der Gemeinde, aber es gibt halt bei uns im Freistaat eine sächsische Gemeindeordnung, die auch regelt, wie Jugendbeteiligung auszusehen hat in den Gemeinden und die wurde schon etwas angepasst, dass gerade bei Themen der der Jugend, dass da auch diese adäquat angehört werden müssen und auch eingebunden werden müssen. Aber es ist dieser Schritt bis zum Jugendparlament ist man halt noch nicht gegangen. So. Und ich würde das auch gar nicht so festlegen wollen, dass es jetzt ein Jugendparlament sein muss. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, in diese Richtung zu gehen. Und es ist, glaube ich, auch ein Aufwand, der durchaus überschaubar ist, so ein Jugendparlament mit zu gründen und zu führen. Und ich finde, es hat viele positive Effekte, so gerade bei kleineren Gemeinden. Ich bin, wie gesagt, erst durch dieses Jugendparlament, durch dieses Unpolitische in die Politik gekommen. Und das, was ganz deutlich wurde, ist, du lernst sehr, sehr schnell, wie Politik funktioniert auf kommunaler Ebene. Erstens, wie wichtig die kommunale Ebene ist, die so oft unterschätzt wird. Die meisten Dinge, die die Menschen beschäftigen, die vor ihrer Haustür passieren, das sind tatsächlich Sachen, die auf Kommunalebene entschieden werden und gar nicht so auf Landes- oder Bundesebene. Und das Zweite ist, man kriegt die Menschen schnell mit, dass da Prozesse lange dauern und warum sie zum Teil lange dauern. Ich bin jemand, die schon, glaube ich, Power hat, aber manchmal auch Sachen, die so ein bisschen, die dann die Sachen auch voranbringen muss, wo es dann auch losgehen muss. Und dann lernt man erstmal, wie lange Prozesse dauern kann, wie viele Ausschüsse man mit wie vielen Personen treffen muss, wo man jedes Mal seinen Antrag vorstellen muss. Ich hatte einen Antrag damals, wo es darum ging, dass Kinder und Jugendlichen, die in stationären Einrichtungen waren, also in Wohnheim, also die quasi nicht mehr bei ihrer Familie sein durften, dass da das Weihnachts- und Geburtstagsgeld erhöht wird, weil das für mich einfach zu wenig war. Das hat auch den Hintergrund, dass meine Mama aus diesem beruflichen Kontext herkommt. Und da staunst du schon als junger Mensch auch gar nicht so schlecht, wenn man mitbekommt, was das für eine Maschinerie ist und was das bedeutet. Aber ich glaube, das ist auch super wichtig, dass man das lernt. Weil es ist halt was anderes, wenn du...
Und ist es dir dann gelungen, die Gelder zu erhöhen?
Ja.
Oder ist es euch gelungen?
Ja. Es hatte aber, glaube ich...
Und das ist dann auch ein schönes Erfolgsgefühl.
Ja, es ist der Antrag, wo das Jugendparlament irgendwie immer noch sagt, das ist so unser großer Antrag. Es freut mich schon sehr. Hat aber, glaube ich, auch ein Dreivierteljahr gedauert. Und man muss sie nochmal umschreiben. Aber das ist halt ein Prozess, wo man mitbekommt, man kann stolz sein, wenn man es geschafft hat. Aber es ist auch ein langer Prozess, wo man merkt, man braucht einen langen Atem auch in der Politik. Aber man muss auch manchmal ein bisschen Feuer geben, dass es vorangeht. Und das ist so super wichtig. Und ich glaube, es ist auch was völlig anderes, wenn du diese Themen in der Schule hast, in irgendeinem Fach und Gesellschaftskunde und man das irgendwie sehr nüchtern und sachlich sieht, wie das jetzt auch auf Bundesebene alles so funktioniert, sondern es ist was ganz anderes, wenn man es live erlebt. Und ich glaube, gerade die kommunale Ebene, da würde das sehr gut funktionieren und deswegen sollte man da, möchte ich schon, dass wir uns das mal anschauen, wie können wir denn Jugendliche mehr einbinden. Und wenn Hilfe benötigt wird, wo kann auch das Land den Kommunen helfen, so etwas einzurichten?
Sollte es, provokant gefragt, sollte es eine Quote geben, eine Altersquote für, weiß ich nicht, die Kommunalebene, die Landtagsebene, dass da auch ein gewisser Anteil an unter 30-Jährigen sitzt?
Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass es andere Dinge gibt, mit denen wir, sage ich jetzt mal, das Ganze vielleicht auch ein bisschen steuern können. Eher das Thema, Menschen zu finden wie mich jetzt, die vielleicht kandidieren und andere davon überzeugen, dass das richtig ist und dass man es vielleicht auch einfach mal machen sollte, einfach mal probieren sollte, dass man sich das auch trauen kann. So eine Quote, wir hatten auch das Thema in der CDU-Frauenquote. Ja, nein, es war ein schwieriges, hitziges Thema. Ich sage immer, wenn gar kein anderer Weg reingeht, dann sollte man vielleicht sowas machen. Aber wir waren ja auch bei dem Thema, wie wird man als Frau ernst genommen? Und mit einer Quote ist es halt nicht gemacht. Kann ich so aus Erfahrung, glaube ich, sagen. Also es geht ja darum, dass es in den Köpfen ankommt, dass es halt wichtig ist, junge Menschen zu fördern. Dass es wichtig ist, junge Menschen vielleicht auch einfach mal in die erste und zweite Reihe zu stellen, zu sagen, du kandidierst jetzt halt auf der Kommunalliste einfach mal auf Platz 1, weil wir wollen, dass du da reinkommst. Und du bist halt nicht irgendwie der Vorletzte auf der Liste, weil 20 andere, die das schon 30 Jahre machen, vor dir sein müssen. Ich glaube, das ist ein viel wichtigerer Prozess als eine Quote. Es ist ein Prozess in den Köpfen und den müssen wir irgendwie auch starten. Und da müssen wir hinkommen, dass es eine Selbstverständlichkeit wird und nicht, dass es heißt, oh, schon wieder der Quoten, die Quotenfrau oder die Quote des jungen Menschen, der dann jetzt halt einfach mal da drin ist. Und ich muss auch sagen, dass wir das in meiner Region, was die CDU angeht, auch gerade in Vorständen sehr gut schaffen. Also wir haben da eine richtig hohe Quote junger Menschen, zum Beispiel bei uns im Kreisvorstand sitzen. Weil wir auch sagen, es ist uns wichtig und weil wir auch sagen, wir brauchen die junge Perspektive und bin mir gerade gar nicht sicher, aber so ein Drittel unseres Kreisvorstandes ist schon mit unter 30-Jährigen besetzt. Und das finde ich gut, aber es ist auch notwendig so. Aber es ist auch, wie gesagt, ein Prozess und es müssen auch viele Leute da sein, auch wieder von den Etablierten, die sagen, die Jugend muss jetzt mal mitgenommen werden. Und das vielleicht vermehrt als vielleicht noch vor 20 Jahren. Und da gibt es vielleicht so diese Personen, die man immer kennt, die da so ein bisschen vielleicht auch ihre Probleme damit haben oder so negativ eingestellt sind. Aber es gibt auch echt viele, muss ich wirklich sagen, viele, viele ältere Menschen, aber auch Männer, die sagen, hier müssen mal junge Menschen ran, hier müssen junge Frauen ran. Und es ist wichtig, dass wir sie haben und dass wir sie supporten. Und das ist, glaube ich, viel entscheidender.
Und damit würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende dieser Folge. Liebe Tina, ich danke dir sehr und ich bin total bei dir. Vorbilder spielen auf jeden Fall eine ganz, ganz große Rolle. Und damit spreche ich von Vorbildern in allen demokratischen Parteien. Und das ist ja auch der Grund, warum wir dieses Ostdeutschland-Special hier heute und aktuell so machen. Vielen, vielen Dank, liebe Tina, für deine Zeit. Ich bin sehr gespannt, was uns im September erwartet. Und ich wünsche dir jetzt nochmal ganz viel Erfolg für die nächsten Tage und Wochen im Wahlkampf, aber auch bei der Abgabe deiner Abschlussarbeit, ne? So, ihr Lieben, das war die zweite von drei Folgen zu den Landtagswahlen in Ostdeutschland. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt mir gerne eure Gedanken. Und nächste Woche reisen wir dann nach Brandenburg und sprechen mit einer Kandidatin von der FDP. Ich freue mich schon. Bis dann. Stay hungry.